150 Jahre unbequeme Wahrheiten, so heißt diese Veranstaltungsreihe. Herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen bei Nicht zu fassen, dem Profil-Investigativ-Podcast. Diese Veranstaltung wird nämlich aufgezeichnet, also benehmen Sie sich bitte gut. Der heutige Abend widmet sich einer sehr schwierigen, manche würden wahrscheinlich sagen fast toxischen Beziehung, nämlich der zwischen der FPÖ und uns. Als Profil vor 55 Jahren das erste Mal erschien, war auf dem Cover die FPÖ. Ich zeige es Ihnen nachher. Manche machen uns verantwortlich für den Aufstieg von Jörg Haider und im Jahr 2000 druckten wir anlässlich von Schwarz-Blau ein Cover mit dem Titel »Die Schande Europas«. Und auch die 25 Jahre, die danach kamen, die waren von großen Emotionen geprägt. Die FPÖ beschimpfte uns, stalkte uns, schnitt uns und ich würde sagen, die behaupten wahrscheinlich dasselbe von uns. Vor allem mit der Bundespolitik haben wir es momentan sehr schwer. Da haben wir keine Antworten bekommen, um sie zu dieser wunderbaren Party, wo wir sie eingeladen haben. Da wollte niemand kommen. Also Thema des heutigen Abends, was ist da eigentlich los? Behandeln wir die FPÖ wirklich so schlecht, wie Sie das sagen, und weil wir politisch angeblich so gebiased sind, wie uns das von dieser Seite vorgeworfen wird? Wir finden das freilich überhaupt nicht. Wir finden, wir machen nur unsere Arbeit. Aber all das werden wir heute Abend in einem gepflegten Streitgespräch erörtern. Wie gesagt, aus der aktuellen Politikerriege hat sich niemand hierher getraut, obwohl ich es nicht verstehe, weil es schaut aus, als wäre das da ein super nettes Publikum. Wir haben nur Absagen bekommen, aber Respekt dafür, dass sich dann doch zwei Personen der Diskussion stellen aus der blauen Riege. Das ist einmal Andreas Mölzer, FPÖ-Urgestein. Er bezeichnet sich selbst als Journalist und Publizist. Der kennt Profil lange und gut und ebenso seine Partei. Herr Mölzer, Sie müssten jetzt kommen.
Bitte schön.
Bitte, einmal hier. Auch zu uns traut sich Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache, den man bis zu seinem Fall rund um die Ibiza-Affäre wohl als den bekanntesten und erfolgreichsten Rechtspopulisten Europas bezeichnen kann. Schönen Abend. Dann freue ich mich auf ein Wiedersehen mit meiner Ex-Kollegin Eva Linsinger, die viele Jahre lang nicht nur stellvertretende Chefredakteurin des Profils war, sondern auch Politikchefin. Heute verantwortet sie die wichtigste Politiksendung des Landes, nämlich den ORF-Report. Hallo Eva.
Hallo.
Und last but not least Gernot Bauer, der aktuelle Innenpolitikchef vom Profil, der außerdem mit unserem Kollegen, ist ja auch mein Kollege, Robert Reichler, die erste Kickl-Biografie geschrieben hat und die Partei sehr gut kennt und den Mann erforscht hat wie niemand anderen. Hallo Gernot. So. Mein Sessel quietscht und man wird es auf der Aufnahme hören, aber es ist mir wurscht. Profil wird das Jahr 55 Jahre alt. Wir haben eine Jubiläumsausgabe gemacht, die ziert ein Zitat, nämlich von einem FPÖ-Sprecher, die Arschlöcher vom Profil. Wir haben uns auch Tassen damit drucken lassen. Herr Strache, ist das auch Ihre Emotion, wenn Sie an uns denken?
Nein, aber ich finde das ja fast liebevoll. Ne? Nein, es gibt natürlich diese zuerst einmal herzliche Gratulation zum 55. Geburtstag.
Ja, so alt muss man mal werden.
Wichtig, ja. Da haben wir fast was Gemeinsames, FPÖ und Profil. Aber das ist natürlich eine, wenn man so will, auch eine Liebesbeziehung zwischen uns, der FPÖ und dem Profil. Weil auf der einen Seite natürlich, würde es uns nicht geben, müssten wir uns erfinden, beide Seiten. Ne? Profil hat davon gelebt, viele Jahre. Und hat natürlich eine große Verantwortung gehabt, wenn es um investigativen Journalismus geht, wenn es um Aufklärung geht, wenn es um Wahrheiten geht. Manchmal hat man vieles auch überzogen und hat auch ein bisschen ein Framing reingelegt. Da ist der Lieblingsgegner immer die FPÖ gewesen. Das muss man auch offen anerkennen. Und das ist wie bei einer Schwiegermutter. Ne? Die meckert auch immer, die ist nicht zufrieden, aber am Ende sind wir ein Teil einer Familie. Einer
gemeinsamen. Was sind wir jetzt, die Schwiegermutter oder Sie?
Na, ihr.
Okay.
Ihr.
Wollt's nur erklären?
Ihr.
Eva, du hast als Politikchefin mit der FPÖ, ich nehme an, einiges erlebt. Unbeantwortete Anfragen waren dann noch das Höflichste, was zwischen den hochgekochten Emotionen so los war. Man wird beschimpft, man kriegt öffentlich irgendwelche Dinge ausgerichtet, das machen auch die anderen Parteien. Man muss aber schon sagen, dass die FPÖ besonders unhöflich sein kann. Wir durften manchmal nicht zu Veranstaltungen gehen und wurden ausgeladen. Was war denn deine persönlich skurrilste Geschichte, die du mit der FPÖ erlebt hast?
Die skurrilste Geschichte, die war allerdings, es tut mir total leid, liebes Geburtstagskind-Profil, nicht beim Profil, sondern beim Standard, in der Zeit von Schwarz-Blau 1, als die damalige FPÖ-Ministerriege das Wort ministrabel völlig neu definiert hat, und zwar nach unten. Ich war damals bei, falls ich noch erinnern kann, der Frauenministerin Elisabeth Sickel und bin so nach der 10. Frage draufgekommen, die hatte überhaupt keine Ahnung von ihrem Ressort. Die wusste nicht, was ein Gleichbehandlungsgesetz ist. Die hatte überhaupt keine Ahnung. Und das Lustige war, die Pressesprecherin hat ihr verzweifelt versucht, so mit Fingern einzusagen, was natürlich nicht funktioniert hat. Also das war fantastisch. Und das Profil hatte in der Zeit ja die Enthüllung über den ebenfalls, sagen wir mal, nur bedingt ministrablen Justizminister.
Welcher war das?
Dieter Bündorfer, nehme ich an, der wird halt, glaube ich, noch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wie oft und wann und zu welchem Anlassprofil geklagt wird.
Ich meine den Kurzzeit-Justizminister,
kleine Korrekturen. Die Frau Sickel war Sozialministerin,
nicht und Frauenministerin.
Frauenminister war also der gute Herbert Haupt.
Später. Ja. Ja. Ich freue mich einmal, Sie zu korrigieren, erst später. Er war dann Sozial- und
Frauenminister. Sie fängt mit der Streiterei schon an.
Ich muss auch den HC Strache korrigieren.
Den auch noch.
Also das gleiche
aber der
gehört Alter,
in Ihr Team.
Das gleiche Alter hast vielleicht du mit Profil. Die FPÖ ist 70 Jahre alt.
Ist 70 Jahre alt.
Ich hätte sie auch jünger geschätzt.
Aber, den 70.
Aber Sie haben Unrecht, wir googeln dann danach.
Ja. Nein.
Wettner.
Heutzutage fragt man ChatGPT und googelt nicht mehr. Jetzt habe ich einmal eine Korrektur. Na gut, betreiben wir nur etwas Vergangenheitsbewältigung und springen nur etwas zurück und ein wenig nach vor. Im Jahr 2000 hat Profil dieses Cover hier gemacht, die Schande Europas. Zur frisch geschmiedeten Koalition zwischen FPÖ und ÖVP. Das hat schon ziemlich für Aufruhr gesorgt, oder Gernot? Was war da so los?
Einmal darf jetzt auch noch der
korrigierst du auch noch wen?
Ja. Sein, also, eine tatsächliche so Berichtigung. Heinz-Christian Strache ist Jahrgang 1969, richtig? Und damit ein Jahr älter als das.
Jetzt haben wir alles.
Ich bin Jahrgang 1970, darum weiß ich es auch und bin gleich alt wie das Profil. Wir haben ein Gedenkjahr heuer, Weltkriegsende, Staatsvertrag, EU-Beitritt und natürlich, das ist auch unser besonderes Gedenkjahr. Am 4. Februar 2000 kam es eben zur Schande Europas, zu diesem Cover, zur Bildung der schwarz-blauen Bundesregierung und natürlich hat das für sehr viel Empörung gesorgt. Also zunächst einmal natürlich bei der Österreichischen Volkspartei, beim damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, also das war dann fast, der hat uns als Amtsblatt des österreichischen Widerstands
bezeichnet. Hat sich die ÖVP mehr aufgeregt als die FPÖ?
An sich schon. Also mein Eindruck war, dass die ÖVP besonders sensibel da war. Die FPÖ, muss man sagen, hat immer ein sehr dickes Fell auch gehabt. Und das war auch in diesem Fall. Allerdings, dann kam eine weitere Ausgabe und die FPÖ wurde wieder sehr kritisiert. Und dann hat es schon gefunkt. Dann hat dann die damalige Vizekanzlerin, Susanne Ries, hat ein Interviewverbot uns auferlegt und es gab keine Interviews mehr mit dem Profil. Das Ganze sollte fast ein Jahr dauern, wurde nicht mit uns gesprochen. Es gab dann immer wieder so kleinere Versuche, das zu durchbrechen. Einer war jetzt ein Minister, den, glaube ich, keiner mehr in petto hat, Michael Schmidt, der damalige Infrastrukturminister. Das war so ein steirischer Rappelkopf, der hat sich gedacht, ich lasse mir gar nichts sagen und schon gar nicht vom Jörg und schon gar nicht von der Susanne und wollte uns ein Interview geben und hat es im letzten Moment dann zurückgezogen. Also so mutig war er dann auch nicht. Und dann gibt es aber eine ganz lustige Geschichte, nämlich dann gab es einen Minister, der war bereit, dieses Interviewverbot mit dem Profil, das oktroyiert war von Susanne Ries und Jörg Haider, ein Minister wollte das durchbrechen, nämlich, ich glaube, jeder rechnet damit, wer hat sich am besten vermarktet, damals KHG Karl-Heinz Grasser. Der war bereit, dieses Interviewverbot zu durchbrechen, hatte aber eine Bedingung tatsächlich, hat sonst gesagt, ich gebe euch ein Interview, liebes Profil, aber ihr müsst mir garantieren, es wird das Cover. Ich möchte am Cover sein.
Ja. Und es war dann so?
Nein, natürlich nicht. Das haben wir uns nicht Wir haben das auf uns nicht eingelassen, auf das Ganze natürlich. Und das kam im Gegenteil. Ich glaube, mein ehemaliger Chef Herbert Lackner, der frühere Chefredakteur des Profil, hat über das Ganze dann berichtet. Das Ganze hat nämlich bei einer Klausur in Bad Gandkirchen stattgefunden, dieses unmoralische Angebot. Und Herbert Lackner hat das dann sogar thematisiert dann, dass Karl-Heinz Grasser quasi uns angeboten hätte, die Interviewsperre zu durchbrechen, aber nur, wenn am Cover ist. Wir haben das natürlich nicht mitgespielt.
Aber dieses Foto von den schönen Haaren, das war erst später. Weil das wäre schon coverwürdig gewesen.
Damals hatte Karl-Heinz Grasser noch kurze Haare. Das Landeshauptmann Stellvertreter in Kärnten, das kam erst später.
Ah ja. Herr Mölzer, haben Sie diese Ausgabe noch?
Na, aber da sieht man, wie sich die Zeiten ändern. Ne? Karl-Heinz Grasser war jetzt froh, wenn er nicht am Cover ist. Ne? Und wenn man damals getitelt hat, die Schande Europas, ne, was ja heute im Nachhinein lächerlich ist, heute wird man vielleicht ein Cover kriegen, das Gelächter Europas oder so ähnlich, ne, wenn man die Regierung betitelt. Also es ändert sich sehr schnell und man sieht, wie relativ auch diese medialen Beurteilungen sind. Ne. Wer heute noch sagt, das war die Schande Europas, die größte Katastrophe Österreichs im, was weiß ich, vorigen Jahrhundert, der wird sagen, das ist lächerlich. Ne.
Man muss schon aus der Zeit verstehen, das
ja,
Ganze.
Aber natürlich. Würden Sie sagen, das war die Schande Europas? Was ist denn passiert? Eine Regierung, die nach 2 Jahren weg ist, die relativ populär war,
was
diese Sanktionen
nicht
gegeben hat. Ne? Nein, man weiß es nicht vorher, ne? Aber man sieht auch, wie soll man sagen, diese Erregtheit, ne? Die das Profil auch immer wieder vertreten hat gegenüber der FPÖ, eigentlich, naja, bitte.
Ja, das freut mich, dass Sie, Herr Mölzer, immer der ruhigste von allen waren, bekanntermaßen.
Ich bin altersmilde, ne? Alte, ja. Weiße Männer dürfen ja ruhig sein.
Aber die Erregtheit hat ja einen Grund jetzt bei jedem Humor, und wir werden auch drüber reden, über einige der Aussagen des damaligen Kärntner Landeshauptmanns und FPÖ-Hauptmanns.
Ja. Das war ja böser, genau. Ja,
und wo waren Sie damals?
Vor Knittelfeld oder nachher?
2000 vor Knittelfeld.
2000 vor Knittelfeld. Na, da war ich in Wien, da war ich Landtagsabgeordneter in Wien und habe das natürlich auch erste Reihe fußfrei erlebt. Und natürlich muss man sagen, ich meine, es hat schon ein bisschen was Pathologisches auch vom Profil. Ne? Es war also ganz klar das Framing immer gegen die FPÖ, und das hat schon ein bisschen auch einen Auftragscharakter gehabt, und man hat schon oft den Eindruck gehabt, gleich wer der Parteichef war, es war 14 Jahre der Jörg Haider, ich weiß nicht, wie viele Titelseiten man von Seiten 50. des Profils 50 ja, ihm gegönnt hat.
Mehr als du.
Ja, dann waren es 14 Jahre bei mir, wie viel waren es bei mir, ich weiß es nicht.
Habe ich nicht gezählt.
Aber wie wenn man sozusagen eine fixe Schablone gehabt hätte. Ne?
Jetzt Haider ist weg, jetzt kommt der Strache, sagen,
und jetzt machen wir quasi wieder eine Titelseite.
Irgendwann eine Skandalisierung.
Und jetzt ist es halt der Kickel. Ne? Also, das ist oft schablonenhaft, und natürlich hat es manchmal schon auch sehr, sehr aufgesetzt gewirkt. Und klar gibt es dann auch die Kritik. Ne? Warum ist das beim Profil so? Da gab es ja damals von uns auch die Kritik. Ja, naja, schauen wir uns die Eigentumsverhältnisse an. Kurier, Profil, Raiffeisen, ÖVP-Mitglied. Ne? Da gab es natürlich auch immer wieder Anlass zur Kritik und gegenseitiger Vorwürfe. Aber ich habe nie eine Diskussion oder ein Interview verweigert. Also das wird man mir nicht
nachsagen. Gut, und jetzt muss ich einmal was korrigieren, weil das darf hier in diesem Gremium jeder. Also, das Profil gehört zu 51% der Raiffeisen Wien Niederösterreich, denen man nachsagt, ÖVP nahe zu sein, seit ich Chefredakteurin bin. Das ist seit 2,5 Jahren, und soweit ich das von meinem Vorgänger weiß, hat es noch nie einen Anruf gegeben der Eigentümerschaft, weil sie gerne hätten, dass wir dieses oder jenes schreiben.
Das kann jeder sagen.
Na, und die
sagen Enquire, Sie, Lüge?
Es war ja damals anders. Damals kam ja nicht der Vorwurf, wir wären ein Raiffeisenblatt, sondern da kam ja der Vorwurf, ihr seid ein links-linkes Kampfblatt. Ihr seid rotfaschistisch.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Das bleiben wir noch ganz kurz bei Jörg Haider. Weil wir haben wirklich, ich habe jetzt geschaut, wir haben wirklich coole. Also wir haben da ein Cover gemacht, das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, mit einem kleinen Hitlerbärtchen. Das dürfte man heute nicht mehr, würde man medienrechtlich, glaube ich, geklagt werden. Hier war er schon viel schöner zu sehen, so als Sheriff. Eva, dem Profil wird ja immer vorgeworfen, dass wir Haider überhaupt erst groß gemacht hätten. Ne? Das ist, ohne uns wäre er gar nicht so erfolgreich gewesen. Wenn man heute liest, wie die Berichterstattung ausgeschaut hat, war das schon einigermaßen in der heutigen Zeit undenkbar, weil ich nehme an, das Gegenüber würde einfach aufstehen und gehen. Ich möchte da kurz zitieren aus einem Interview vom Profilchefredakteur Helmut Voska im Jahr 1985. Das startet nämlich so: Mir fällt schon die Begrüßung schwer. Sagt man hier im braunen Winkel Österreichs noch Grüß Gott oder begrüßt man Sie, Herr Landesrat, hier in Deutschkärnten schon mit Heil Hitler oder Sieg Heil? Also Eva, glaubst du, dass diese extreme Reibung mit der Rechten ein Grund für den Aufstieg war? Hat es uns gut getan als Magazin? Haben wir da mitgeholfen? Es gibt ja auch in liberalen Kreisen viele Diskussionen darüber, ob die Thematisierung der FPÖ, also ob sie ihnen nützt oder schadet. Wie siehst du das?
Schwierig. Auf jeden Fall war die Auseinandersetzung des Profils mit Jörg Haider immer kritisch. Ich habe mir da andere herausgesucht. Ich zitiere, er stellt sich wie schönes Freiwild an die Wand. Das war die zum Beispiel die Zeitschrift Wiener über Jörg Haider mit einem nackten Oberkörper. Da war das Interview, das du zitiert hast, schon von einem anderen Kaliber, würde ich einmal sagen. Und selbstredend war für das Profil, gegründet von Oskar Bronner, jegliches Anstreifen extrem rechter gar NS-Diktion immer Grund für Berichterstattung. Und klar gab es auch eine gewisse Faszination des Bösen und eine sehr große Berichterstattung. Haider war so etwas wie der erste Popstar des Rechtspopulismus und dementsprechend ist er auch behandelt worden vom Profil in allen guten wie schlechten Zeiten. Ich habe mir angeschaut, auch die Geschichten, du hast jetzt da Beispiele gezeigt, es gab auch sehr viele Cover, das erste 1991 im Profil über Jörg Haider, das war Der Lack ist ab. Das war etwas verfrüht, kann man wahrscheinlich sagen, diese Diagnose. Und das passierte nach zahlreichen Skandalen, die das Profil aufgedeckt hat. Da ging es irgendwie um das Bärental, dann ging es um angebliche Zahlungen wegen eines Mandatsverzichts. Dann ging es um, da werden Sie sich vielleicht manchmal wiedererkennen, um ein Spesenkonto, das Jörg Haider angeblich hatte und da auch geurast hat. Also da gab es Skandale und Profil selbst mit dem Vorwurf konfrontiert. Also hat es jetzt Jörg Haider groß gemacht, hat im Jahr 2002 dann eine Studie anfertigen lassen über die Wechselwirkung von Medienpräsenz und Popularität, kam damals zu dem Schluss, wenn es so eine Welle kritischer Berichterstattung gab, also immer noch, ich sage es noch einmal dazu, 2002 verliert die FPÖ in Umfragen, um dann umso stärker wiederzukommen. Und ganz abschließend hätte jetzt Profil die Kraft, bei allem Respekt für dieses tolle Magazin, einen Politiker groß oder klein zu machen. Also es gibt ja auch andere Medien, also ganz allein war es nicht. Und jetzt stellt sich die Frage ohnehin nicht mehr. Die FPÖ ist stimmenstärkste Partei geworden, ist daher selbstverständlich auch Gegenstand der Berichterstattung. Also ganz so leicht ist es immer nicht.
Aber man kann, glaube ich, schon sagen, also dass die Haidermacher, das was Janine geschrieben hat, dass das ein Phänomen war.
Und das hat damit meinte er aber die Große Koalition, die damalige.
Ja, aber schon auch die Journalisten oder die Mainstream-Medien mit. Aber eins ist ja klar, es hat nach Bruno Kreisky wahrscheinlich kein einziger Politiker, so wie Haider, mit den Medien auch spielen können. Ne? Es ist eine Art der fraktalen Kommunikation, heute das zu sagen, morgen das Gegenteil und immer ein Faszinosum zu sein. Ne?
Das erinnert mich an Trump.
Gehabt, ne? Ja. Naja, ja, mag sein, dass im Populismus diese Mechanismen ähnlich sind. Wir haben das damals erfunden und Trump hat es nachgemacht. Ne? In einem anderen Niveau.
Österreich hat schon immer einen gewissen Größenwahn gehabt.
Ja, ja. Aber abgesehen davon muss man eines sagen, das, was Sie schildern mit den Skandalen, das war im Grunde die Immunisierung der Wähler. Du kannst da heute der FPÖ alles nachsagen, was sie stiehlt und was sie verbricht. Die Wähler nehmen das nicht mehr ernst, weil sie immunisiert sind durch die ständige Skandalisierung.
Jetzt muss ich da kurz einhaken.
Bitte.
Also jetzt habe ich ja zuerst selbstkritisch gesagt, der Interviewführungsstil war vielleicht etwas schwierig oder speziell, aber ich meine, Haider hat schon wirklich auch wilde Dinge von sich gegeben. Ja. Er hat Waffen-SS-Veteranen gelobt, er hat die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich gelobt und vieles andere. So. Und jetzt kann man natürlich dem Profil vorwerfen, es hat sie hineingesteigert, aber ganz im Ernst, die bezeichnen sie als Publizist und Journalist. Würde das eine andere Partei sagen, wären sie selbstverständlich der Meinung, dass das berichtenswert ist?
Na, ich habe nichts dagegen, um Gottes Willen.
Ach so, dann sind wir uns einig.
Natürlich.
Na, interessant ist vielleicht.
Ich würde immer sagen, was soll das verschweigen oder was? Warum denn?
Was Jörg Haider selber dazu gesagt hat, also über diese Wechselwirkung des Spannungsverhältnisses der Medien zu ihm selbst, das ein Zitat mir noch rausgesucht. Er hat gemeint, Journalisten sind meine erbittertsten Gegner, die in Wahrheit meine größten Förderer sind. Ich kann mich noch erinnern an Gernot Rumpold, das ist der Bundesgeschäftsführer, jemand aus dieser bekannten Bubal-Partie, der hat immer zu mir und zu anderen Kollegen gesagt, mir ist ja das völlig wurscht, was ihr da schreibt, und Hauptsache das Foto passt vom Jörg. Ja. Und wurscht, was der im Interview sagt, Hauptsache der Jörg ist groß am Foto. Dagegen spricht jetzt aber genau diese Studie, die Eva zitiert hat, die wirklich zeigt, dass die Partei runtergegangen ist, ne, wenn kritisch berichtet wurde. Und das muss ich immer dazu sagen, dass das sehr scharfe Interviews waren. Vielleicht von Helmut Vosker, das ging halt tatsächlich nicht mehr medienrechtlich. Und ich glaube, warum diese These auch nicht stimmt, dass wir die Heidermacher sind, ist, wer hat den Jörg Haider damals gewählt? Das waren vor allem abtrünnige SPÖ-Wähler, ehemalige Arbeiter. Und die haben Arbeiterschichten, die haben sicher nicht das Profil gelesen. Also da würden wir uns selbst überschätzen. Ich glaube, da gibt es die Kronenzeitung und bis hinauf heute ist auch mit Herbert Kickl jetzt zu sehen.
Was ja seitens der FPÖ immer wieder kommt, ist, dass man sagt, na, Journalisten sind ja keine Journalisten, sondern eigentlich Politaktivisten. Und diese Diskussion hat es immer gegeben. Da muss man tatsächlich sagen, ein gewisser Robert Miesig, den Sie, glaube ich, heute noch treffen, oder? Ja, fragen Sie ihn einmal. Der hat damals Demonstrationen gegen die Regierung organisiert als Formatredakteur. Eva, gibt es solche Art von Journalisten noch? Geht das noch?
Hat er, wirklich? Wusste ich gerade, okay. Ja. Wenn es das geben sollte, also ich hoffe nicht, weil an sich ist ja der Beruf der JournalistInnen ganz klar, wir sind BeobachterInnen. Wir beschreiben, wir recherchieren, wir analysieren, aber wir agieren nicht. Wir sind nicht für oder gegen
jemanden. Aber Meinungsbeiträge gibt es schon auch.
Das ist aber was anderes als
auch
eine...
auch von Journalisten und auch in Medien, oder?
Das ist, darauf wollte ich kommen, das sind sogenannte Kommentare. Das gibt es natürlich, es hat aber jetzt mit Aktivismus nichts zu tun. Also eine Meinung zu haben und die im besten Fall auch noch gut zu argumentieren, das ist einer der Kernteile von Journalismus, aber Aktivismus
Aber es wird nicht nur berichtet, ich meine, wir sind eine gelernte Österreicher und keine heurigen Hasen. Wir wissen ja genau, dass Meinung gemacht wird auch durch Medien.
Heurige Hasen.
Also heurige Hasen.
Das mag bei dir zutreffen. Du. Aber na, vielleicht, außer Spesen nichts gewesen. Ne? Man muss vielleicht einmal festhalten, natürlich hat das Profil über die Jahrzehnte hinweg schon auch den Eindruck vermittelt, wie ein Politakteur tätig zu sein, Meinung machen zu wollen, viele Dinge völlig zu überziehen, ne, die bei anderen Parteien, ja, da hat eine Hausdurchsuchung stattfinden müssen vielleicht, ne, dann ist vielleicht ein Missverständnis gewesen. Bei uns war es, ich sage jetzt irgendein Schlenkerer, irgendein blöder Sager und der ist dann aufgeblasen worden. Ja, gut, dafür gibt es Journalismus, dafür gibt es auch Medien, aber man hat natürlich mit dem permanenten Hammer, ja, sehr gezielt vorwiegend auf die FPÖ gehabt, das war wie eine Blattlinie und hat natürlich, und da möchte ich widersprechen, klar, der FPÖ geholfen, auch Jörg Haider geholfen, können wir ja an den Zahlen sehen von 86 weg. Ja. Ich glaube, die Abonnentenzahlen sind dann irgendwann einmal runtergegangen und die Wähler bei der Freiheitlichen Partei deutlich rauf, sieht man heute auch. Ich möchte nicht wissen, wie viel Abonnentenprofil heute noch hat. Ja, können wir dann vielleicht im Vergleich zu den Wählern
der Freiheitlichen
Partei stellen. Klar, es gibt eine Medienkrise.
Ich finde, es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen.
Ja, aber man muss natürlich auch insgesamt sozusagen natürlich auch eine Bewertung treffen können. Und ja, der Karl Kraus hat einmal gesagt, eine Satire, die die Wirklichkeit nicht beleidigt, hat kein Recht, sich Satire zu nennen. Ja, boah, ich glaube, das hat manchmal Profil durchaus auch bedient in dem Sinn, dass man halt oft aus Satire ja, auch Schlagzeilen produziert hat. Ne? Und so gesehen, glaube ich, sollten wir uns alle nicht zu ernst nehmen, weder Politiker noch Journalisten, wir sind alle nicht unfehlbar. Ja? Und ich glaube auch, dass dort, wo Menschen sind, Fehler gemacht werden und ja, manchmal auch manche Journalisten eine parteipolitische Schlagseite haben, die sie halt dann oft versuchen, ja, nicht unbedingt immer hervorzukehren, aber wo sie auch nicht ganz auskönnen.
Gut, das ist jetzt eine Unterstellung.
Auch bei gewissen, also ich glaube, jeder Mensch hat eine politische Meinung, eine politische Gesinnung.
Das können sich Politiker nur nicht vorstellen,
dass es Leute gibt, die keine Gesinnung haben und völlig neutral sind.
Ja.
Gut, also das kann man beim Profil nicht lesen.
Ich kann Sie gleich falsifizieren, Herr Strachek. Zwei Ausgaben nach diesem berühmten Die Schande Europas Cover durfte bei uns ein gewisser Peter Sichrowski einen langen Kommentar schreiben. Also der ehemalige Generalsekretär der FPÖ, ein Vertrauter von Susanne Riss, der hat einen großen Kommentar geschrieben, warum das Profil so und so ist und hat uns kritisiert dafür. Also wir stehen ja auch für Meinungspluralismus. Und wir haben den Peter Sichrowski, der ein ausgezeichneter Autor ist, auch zu Wort kommen lassen dort. Also wir haben ja diesen Dialog auch versucht, gepflegt. Also von uns gab es ja nie eine Interviewverweigerung der FPÖ gegenüber.
Von mir auch nicht.
Von Ihnen auch nicht. Das muss man Ihnen konzidieren.
Das finden wir gut. es ist ja nicht immer nur um Saga gegangen oder dass irgendjemand halt irgendwas getönt hat und alle anderen haben empört nach Luft geschnappt. Gernot, was war denn aus deiner Sicht die wichtigste Geschichte, die du oder auch Profil zur FPÖ geschrieben hat?
Da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. 55 Jahre Profil, du hast das schon erwähnt, also schon die erste Ausgabe hat die FPÖ betroffen. Da gab es sehr viele Geschichten, Eva hat es erwähnt, die natürlich über dieses Verhältnis und diese teilweise unsäglichen Beziehungen und Äußerungen von Jörg Haider und anderen FPÖ-Vertretern in Zusammenhang mit dem Dritten Reich kamen. Also all diese Geschichten, die wir da beleuchtet haben, würde ich sagen, die haben fast einen zeitgeschichtlichen Wert, weil wir dann wieder aufgeklärt und haben uns aber sine ira et studio, Herr Strache, um das Ganze gekümmert. Nicht? Als zweiten Teil dieser Geschichten würde ich sagen, dort, wo wir dann uns angeschaut haben, ob die FPÖ wirklich diese Saubermann-Partei ist, als diese sich immer dargestellt hat. Und da darf ich auch replizieren, das haben wir selber mit der SPÖ natürlich gemacht. Silberstein, ganz am Anfang, AKH-Affäre, Bauring, das waren alles
Lukona.
SPÖ. Lukona, aber alles SPÖ-Skandale.
Es mag uns eh niemand, sie sind nicht die Einzigen, die uns nicht
aufgedeckt
mögen,
hat. Ja. Und da natürlich auch in jüngerer Zeit, glaube ich, sind wichtige Profilgeschichten, wo man schon schaut, was steckt denn hinter den Persönlichkeiten, die die FPÖ so prägen. Also wir haben natürlich Covers über sie gemacht. Einmal haben wir sie als, ich glaube, der kleine Haider oder Dings bezeichnet. Oder
Nachwuchs-Haider.
Der Billig-Haider.
Der Billig-Haider, ja. Und natürlich in jüngster Zeit.
Der Billig.
Auch haben wir natürlich
ich habe nur die Hälfte seiner Spesen gehabt. Ne?
An Herbert Kickl gerieben. Und das ist natürlich zulässig, dass man sich anschaut, wer sind denn die Leute, die da jetzt an der Spitze der FPÖ stehen.
Interessant ist schon auch in diesem Zeitraum von 55 Jahren, wie sich die FPÖ entwickelt hat und auch das Profil hat sich ja auch geändert. Die FPÖ war damals eine Partei, eine Kleinpartei, die liberal sein wollte. Dann
zuerst liberal will jetzt niemand mehr sein.
Naja, das kommt darauf an, wie man das definiert. Und unter Steger, dann wissen wir die Geschichte mit Alexander Goetz und so weiter, bis rauf im Haider, Rechtspopulismus, dann Strache. Immer wieder die Abstürze der FPÖ dazwischen. Knittelfeuter, Innsbrucker Parteitag und zuletzt Ibiza. Also das ist ja eine merkwürdige Geschichte, dass eine Partei implodieren kann, aufgrund des sind viele Besserwisser und viele Chaoten, ich meine jetzt nicht die, aber und auf jeden Fall eine Partei
mit... Du bist zu einem gewissen Grad war ich immer.
Mit Frakturen auf jeden Fall. Ne? Und dazu die schon permanent kritische, um nicht zu sagen feindselige Haltung, die das Profil halt einfach gegenüber der FPÖ einnimmt, mit welchen Gründen auch immer. Ne? Und auch das Profil, das ja in meiner Zeit, ich habe 71 maturiert, tief im vorigen Jahrhundert.
Da war ich minus 14.
Ja, ich weiß. Ja. Jeder Mensch hat Fehler. Ne? Es gibt aber abgesehen davon, da war das Profil das Leitmedium. Ne? Das war der Spiegel für Österreich und. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so. Ja? Bringt mir denn alle Probleme. Ne? Es ist natürlich
die Deutungshoheit. Wir haben auch eine Website, haben Sie sich die schon einmal angeschaut? Die ist jetzt neu.
Ich existiere.
Wir haben auch reine Digital-Abos.
Im realen Leben und nicht im Internet. Ne? Und da hast du halt auch das Gefühl, das, was auf Profil einmal war, entschuldige, da im Hause, man spricht im Hause, es gehängt nicht vom Strick, ne? aber Profil hat auch nicht mehr diese Bedeutung, ne? Die es einmal in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren gehabt.
Bohren Sie nur in unseren Wunden, wir bohren auch in Ihren.
Ja, ich weiß.
Naja, aber es gibt eine, Vielfalt ist ja auch gut.
Ja.
Und wir stellen uns ja auch dem Wettbewerb, ne? Und das ist so etwas Positives. Ne? Auch das, die Kollegen vom Falter, die übrigens sehr lang ein Fotoverbot von Jörg Haider hatten, weil wir vorher gesprochen haben, wer die Haidermacher sind, haben das dann auch nicht durchgehalten. Also diese Vielfalt ist gut, die jetzt da ist. Und wir waren ja der Eisbrecher als Profil, wie Oskar Bronner das 1970 gegründet hat, war ja nicht vorstellbar. Das, also 1970 haben alle so gedacht, wie Sie jetzt noch, Herr Strache, dass Medien irgendwo gesteuert sind und dass es Vorgaben gäbe. 1970 war das so. Dann kam Oskar Bronner als junger Mann mit dieser Gründung und das war schon, da waren wir schon ein Eisbrecher. Das kann man auch stolz sein nach 55 Jahren. Ne?
Wir sind auch stolz.
Schaut, da haben wir wieder was gemeinsam. Eisbrecher waren wir beide.
Eisbrecher, genau.
Die anderen haben das rot-schwarze System aufgebrochen und ihr habt in der Medienlandschaft eine Struktur und das ist ja gut so. So gesehen, ich glaube, das Wichtigste ist bei allen Auseinandersetzungen, die man hat, ne, dass man trotzdem mit einem gewissen Respekt miteinander umgeht. Das tun wir auch, ja, bei allen Widersprüchen und Gegensätzen, die es gibt. Ja.
Also Sie als Person vielleicht, ich kann schon dazu sagen, dass das in der FPÖ nicht gang und gäbe ist, dass man respektvoll mit Journalisten umgeht, weil dann würde man zum Beispiel Anfragen beantworten, dann würde man, wenn man stimmenstärkste Partei ist, dass auch eine gewisse Rechtfertigung gegenüber dem Volk, und wir sind ja ein Sprachrohr, und einem Check das auch aushalten. Und das halten sehr viele nicht aus. Das muss man schon so sagen.
Ich kann nur für meine Zeit in meiner Verantwortung reden. Wie das heute gehandhabt wird, weiß ich nicht. Ja. Aber ja, es sollte im Grunde genommen immer ein Diskurs gelebt und geführt werden und nicht verweigert werden. Das ist einmal nie gut, weil es in Wahrheit ein Schwächezeichen ist, ja, wenn man das verweigert. Und ja, natürlich, die Zeiten haben sich gewandelt. Der Andreas Mölzer hat es angesprochen, die digitale Welt, die modernen Kommunikationsebenen. Ja, da hat wahrscheinlich natürlich durch diese Entwicklung auch eine Entwicklung stattgefunden, wo abseits der herkömmlichen Medien in der modernen Kommunikation man die Menschen erreicht und es vielleicht gar nicht mehr so sieht, es notwendig zu haben, mit jedem ein Gespräch oder eine Diskussion oder ein Interview führen zu müssen.
Ja. Ich hätte noch eine Frage, weil zu diesen Veranstaltungen kommen die Leute ja, weil sie immer schnurren hören wollen. Wir haben viel geschrieben über die FPÖ, aber was sind denn so die Geschichten, die ihr nicht geschrieben habt? Da gibt es ja immer so Dinge, wo man sagt, das habe ich nie veröffentlicht. Habt ihr so ein Ding?
Es gibt natürlich
was kann man da über die Profilredaktion erzählen? Das ist vielleicht interessant, nicht nur über die FPÖ.
Es gibt natürlich Dinge, die kann man heute noch nicht erzählen, die halt dann sehr privat sind. Es gibt halt ein paar Schnurren. Also es gab immer das ein Format, und da muss ich Sie loben, Herr Strache, auch wenn das ungewöhnlich ist. Sie haben tatsächlich immer eine offene Kommunikation betrieben. Teil davon war zum Beispiel auch so Zusammensitzen im Schweizer Haus. Ja, das war jetzt nicht, bitte, das waren
ohne
keine,
Kameras aber, ne?
Das waren keine Verhaberungen. Das waren keine Verhaberungen. Und Sie merken, das ist auch jetzt, wir sind alle per Sie, also das ist auch nicht gestelzt. Wir kennen uns seit fast 25 Jahren, sind wir immer per Sie gewesen. Und da kommt man sich halt ein bisschen näher und kann sich ein bisschen austauschen. Da im Schweizer Haus, irgendwo ganz am Rand, ist immer der Herbert Kickl damals gesessen und hat auch Bier getrunken.
Hat er was gegessen,
hat aber nicht sehr viel kommuniziert. Mit ihnen konnte man kommunizieren und sie haben halt dann auch so ein bisschen halt Geschichten erzählt, wie sie quasi überwacht werden oder wie da am Flughafen, wie man, glaube ich, sie hintergehen wollte. Damals, wissen Sie, wovon ich rede, dass man ihnen Rauschgift schmuggeln wollte.
Ja, das, ja.
Das war,
ich glaube, im Jahr 2019.
Wir haben es da nie geschrieben.
Ja. Martin, weil so
da ist damals ein Anruf bei mir eingegangen, anonym, und ich habe hab abgehoben auf meinem Handy, und auf der anderen Leitung war ein Mann, also eine männliche Stimme, der gesagt hat, er kann nicht sagen, wie er heißt und wer er ist, aber er kommt aus dem BVD. Da habe ich mir gedacht, na gut, jetzt bin ich gespannt, was der sagt. Ne? Und der hat dann gesagt, sie haben eine Ratte in ihrem Umfeld, in ihrer Struktur. Im Nachhinein habe ich dann gewusst, wen er gemeint hat, aber erst bei meinem Rücktritt 2019.
Wen?
Also ein Sicherheitsmann, der mit der Ibiza-Gruppe sehr eng war und sich auch mit denen regelmäßig getroffen hat. Und da hat man offenbar den Plan gehabt und der hat mich gewarnt. Der hat gewusst, dass ich damals privat nach Costa Rica fliegen wollte über Silvester. Und der hat gesagt, bitte treten Sie die Reise nicht an, ja, weil man hat vor, Ihnen dort was reinzuschmuggeln in den Koffer, und wenn Sie dann ausreisen, sind Sie fällig, und dann können Sie Ihre Politkarriere vergessen. Reisen Sie woanders hin, treten Sie die Reise nicht an. Ich habe dann meine Anwälte
angerufen. Sind Sie dann nach Ibiza geflogen?
Nein, bin ich nicht. Ich bin dann nach Dubai geflogen, ja, und habe so getan, als würde ich die Reise nach Costa Rica aufbrechen, bin aber nach Dubai geflogen und habe das umgebucht. Aber das war damals der Hinweis. Und im Nachhinein weiß ich ja sozusagen, woher das gerührt hat, weil offenbar da schon jemand besser und tiefer informiert war über einen gewissen Herrn aus meinem damaligen Umfeld.
Eva, gibt es eine Geschichte, die du nicht geschrieben hast? Der du uns heute berichten wollen
Nein,
würdest?
Nein, eben nicht, weil die Geschichten, die ich nicht geschrieben habe, da sind die Recherchen entweder im Sand verlaufen oder wir konnten es dann doch nicht so sehr belegen, dass man sagen könnte, das ist jetzt wasserdicht genug. Es gab immer wieder ganze Berge von Gerüchten, was angeblich passiert, und was wir nicht geschrieben haben, konnten wir einfach nicht belegen. Ob es gestimmt hat oder nicht,
leider,
wissen wir bis
jetzt. Leider, sind oft die schönsten
manchmal.
Geschichten, die bleiben dann hängen.
Aber manches hat Profil schon geschrieben, auch zum Beispiel über Sie und Ihre Vergangenheit, also die berühmten 3 Bier, wenn man sich erinnern kann, und Wehrsportübungen und diese Sache, die hat Profil natürlich geschrieben. Also weil du zuerst gerne darüber geredet hast, dass sich Profil immer dran gerieben hat, auch an einer gewissen Nähe von Jörg Haider zur NS-Zeit etc. Also das war für Profil natürlich immer ein riesiges und großes Thema.
Ihre erste wirkliche Auseinandersetzung mit uns, wir haben nachgeschaut, war im Jahr 2003. Da waren Sie eigentlich noch gar nichts Wichtiges. Nicht einmal Wiener FPÖ-Chef, sondern ein aufstrebender junger Gemeinderat. Und damals hat Profil Ihre Gesinnung mit einem Text mit dem Titel Deutsch treu und ohne Scheu beleuchtet. Und Sie haben uns dann verklagt. Und die Klage wurde abgewiesen. In der Urteilsbegründung hieß es dann, Ihnen sei ja gar nicht unterstellt worden, ein Neonazi zu sein oder solches Gedankengut zu pflegen, sondern eine gewisse Nähe zu diesem Gedankengut zu haben. Erklärt das vielleicht ein bisschen Ihre Vorbehalte gegen uns?
Nein, nur dass das sozusagen heute natürlich in der Gerichtsbarkeit, und da bin ich auch quasi zu einem Profi geworden nach meinem Rücktritt, bei 17 Ermittlungsverfahren, wo ich 14 in der Zwischenzeit nach 6 Jahren gewonnen habe und keinen Kostenersatz erhalte, dass natürlich wir in einem Rechtssystem auch leben, grundsätzlich, ob das jetzt Strafrecht ist oder auch in der Bewertung solcher medienrechtlichen Verfahren, dass es nicht im Zweifel für den Angeklagten gibt, sondern du musst dich entweder frei beweisen oder es gibt quasi die freie Beweiswürdigung. Der Richter sagt, ich glaube Ihnen oder nicht. Das heißt, es ist ein ganz ein anderes Rechtssystem, als ich als Nicht-Jurist im Verständnis immer hatte. Und da kannst du halt auf hoher See oder vor Gericht alles erleben, wenn du dich nicht frei beweisen kannst. Und das war halt damals eine Erklärung, das ist zulässig, öffentliche Person. Das heißt nicht, dass er so denkt, aber jeder quasi hat einen Großvater gehabt, der dabei war. Na, damit hast du eine Nähe. Ist ja eine Absurdität an sich, ja, aber auch eine Begründung für ein Urteil. Ne? Und damit lernst du dann leben, ja, und denkst, auf Wahnsinn, was möglich ist, aber es ist so.
Gut, dann behaupten wir mal, da haben Sie jetzt Pech gehabt. Gernot, kannst du dich an irgendeine erfolgreiche Klage der FPÖ erinnern?
Ja, vorausschicken muss ich schon. Auch Sie klagen ja gern, Herr Strache. Also Sie klagen ja, glaube ich.
Aber ich gewinne immer.
Naja, ja. Sie klagen ja, glaube ich, auch Zivilisten, die irgendwelche, wenn Ö24 irgendeinen reißerischen Artikel schreibt und irgendeine Leserin, irgendein Leser verlinkt das auf dem Social Media, dann scheuen Sie sich nicht, auch zu klagen. Ne?
Also ganz und gar nicht, ja, genau.
Bürger. Und die Frage, ob das nicht auch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Nein, wenn man bei aller Wertschätzung, ich bin ja kein Profil und ich bin kein FPÖ-Parteichef mehr, sondern ich bin seit 6 Jahren Privatperson und erlebe seit 6 Jahren nach wie vor durchaus ein Framing mancher Medien, ich sage jetzt nicht Profil, aber eines ganz speziellen Mediums, das 160 verleumderische, diffamierende Artikel im Zusammenhang mit einer Scheidung geschrieben hat.
Sie klagen Leute, die das weiterposten.
Klar, Leute, die dann das hämisch posten, die nach Aufforderung meines Anwalts nicht bereit sind, es vom Netz zu nehmen, die nicht bereit sind, auf einen Vergleich einzusteigen, werden dann geklagt, weil ich ja nicht der Watschenbaum für Sie oder jemanden anderen bin. Mhm. Das heißt, natürlich lasse ich mir gewisse Diffamierungen nicht gefallen und klage die ein, zu Recht, weil es muss irgendwann einmal eine Stopptaste.
Nur eine Zeitung weiter zu posten, also einen Artikel, das ist, dass Sie jemanden den Autor seines Artikels klagen, finde ich okay, aber dass Sie quasi irgendwelche...
Nein, in der Masse sind es Kommentierungen gewesen, also stellen Sie es bitte auch korrekt dar. Das heißt, in der Masse sind es Kommentierungen gewesen mit Theme, mit Freude, mit Verleumdungsbestätigung und es gibt ganz wenige Fälle, 2 bis 3, wo es nur geteilt worden ist und da haben wir Kontakt gesucht, damit wir einen Vergleich finden und damit es zurückgenommen wird und auf das ist man nicht eingestiegen. Wenn man nicht darauf einsteigt, da muss man halt im österreichischen Rechtsstaat auch die Verantwortung dafür tragen.
Zu deiner Frage, Anna. Ja, natürlich gab es da immer Lawinenanklagen. Also der von mir vorher erwähnte Dr. Böhmdorfer, der dann auch Justizminister war, war der Haus- und Hofanwalt des Jörg Haider, hat uns ständig verklagt oder Gegendarstellungen. Danach war es die Huberta Genef, auch eine hervorragende Rechtsanwältin, die uns geklagt hat in Kanzleiunion mit dem Dr. Michael Rami, den Sie kennen, heute sogar ein Verfassungsrichter, nach wie vor Medienanwalt, der hat uns auch immer geklagt. Das ist aber, jetzt hätte ich fast gerade part of the game, also wenn man einen Blödsinn schreibt, dann muss man dafür gerade stehen. Nur dann gab es schon ein paar große Prozesse. Auch einmal haben sogar wir den Jörg Haider geklagt, weil er uns vorgeworfen hat, dass in unseren kranken Journalistengehirnen da irgendwas falsch läuft. Also diesen Begriff kranke Journalistenhirne haben wir geklagt, haben wir aber verloren, muss man sagen. Also das war, die Medienfreiheit war da auch, oder die Meinungsfreiheit galt auch.
Und auch wenn ihr es verloren habt, ne, deshalb seid ihr nicht krank, ne?
Nein, aber was wir zum Beispiel gewonnen haben, dein Vorgänger als Herausgeber und Chefredakteur hat Jörg Haider einmal vorgeworfen, er würde Nazi-Parolen verwenden. Also genau diese Diktion, Nazi-Parolen, wurde natürlich geklagt wegen übler Nachrede. Und das haben wir in Österreich gewonnen. Also das wurde als freie Meinungsäußerung akzeptiert. Der Richter hat es so begründet, dass Jörg Haider ja nicht vorgeworfen wurde, ein Nazi zu sein, sondern dass er Nazi-Parolen, also eine Sprache, wie Nazis verwenden würde. Und komme ich gleich wieder zum Schluss. Das wichtigste Verfahren war wahrscheinlich, es gab, Jörg Haider hat 1995 eine Rede gehalten im Kärntner Landtag, glaube ich, weiß, wo er eigentlich reflektiert hat über das Dritte Reich und über die NS-Zeiten und hat dann dort aber Konzentrationslager als Straflager bezeichnet. Das ist ihm immer wieder vorgeworfen worden und wir haben dann einmal geschrieben, die Kollegin Zöchling war das, er hätte Konzentrationslager als Straflager verharmlost. Und da war er sehr allergisch und da hat er uns geklagt auch, dass wir ihm da Verharmlosung von NS-Verbrechen vorwerfen. Und das hat er tatsächlich gewonnen in Österreich. Da wurden wir dann verurteilt zu 5.000 Euro, glaube ich. Aber wir sind dann gegangen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und nach etlichen Jahren hat uns der EGMR Recht gegeben, dass es doch auch gedeckt ist von der freien Meinungsäußerung. Und dann musste uns die Republik Österreich 15.000 Euro zahlen.
Das heißt, wir haben noch ein Geld damit verdient.
Ja, aber besser, wir hätten uns das alles ersparen können. Ja. Und er hat, Jörg Haider, Sie erinnern sich auch, hat damals jeden geklagt, der so etwas gesagt hat.
Ja, aber das ist ja das Wesentliche, was Sie sagen, wir hätten uns das ersparen können. Wenn das einmal so weit ist, dass nur mehr geklagt und Gegenklage ist, dann hat man ja den Weg des Dialogs und des Gesprächs schon verlassen. Ne? Auf der einen Seite ist das legitime Rechtsstaat, na, da gibt es eben Klagsmöglichkeiten und Urteile, die man zu respektieren hat. Auf der anderen Seite wäre es besser, wenn man sie zusammensetzt, so wie heute, und auch ein Gespräch führen kann oder einen Dialog. Ne?
Jetzt hätte ich noch eine Frage. Also die FPÖ...
Klatschen Sie ruhig.
Die FPÖ hat ja auch schöne Ausdrücke für uns gefunden. Wir waren ein links-linkes Kampfblatt, ein rot-faschistisches Kampfblatt, obwohl wir ja angeblich der ÖVP gehören. Ja, manchmal sind sie auch ein bisschen verwirrt, was jetzt genau ist. Also es wurde auch mit uns nicht zimperlich umgegangen. Jetzt hätte ich eine Frage. Wie würden Sie uns jetzt bezeichnen?
Sympathische Diskussionspartner, ne?
Nein.
Und attraktiv auch noch, also was will man mehr, ne?
Das schneiden wir aus dem Podcast. Nein, aber das Profil als solches.
Das Profil braucht's. Das Profil ist ein Wochenmagazin, das genauso wie jedes andere Medienblatt eine Berechtigung hat. Ja, ihr verbeißt euch halt gern gegen die FPÖ. Das ist halt eine gewisse Blattlinie, die seit der Gründung da ist. Damit lernt man leben. Von der dicken Haut ist gesprochen worden. Ja, die muss man haben, wenn man politisch tätig wird. Ja, und man sollte sich auseinandersetzen und miteinander diskutieren und auch eure Überspitzungen klarstellen, richtigstellen, zurückweisen und umgekehrt auch sehen bei uns, wir sind auch Menschen, wir machen Fehler, wir haben Kinder, wir haben Familienmitglieder, wir haben genauso auch eine Grenze, ja, die man irgendwo einhalten sollte und nicht permanent drüber steigen sollte.
Ja, aber die Überspitzungen, also so spitz, wie Sie zum Beispiel bei den berühmten Aschermittwoch-Reden in Ried im Innkreis in der Jan-Thorn-Halle oder auch alle Ihre Formulierungen, die Herbert Kickl erfunden hat und jetzt selber gebraucht, also so überspitzt, das könnten wir uns gar nicht leisten. Also da waren Sie immer geschützt durch Ihre Immunität. Na, da wären wir vor dem Kadi.
Naja, also ich kann mich an die Titelseite vom Falter erinnern und der ist ja noch einmal so wie ihr.
Das ist die Konkurrenz.
Auf der linken Seite angesiedelt. Der hat 2013 das Titelblatt gehabt, mit einem Foto von mir sogar. Radikal, normal und liberal. Da habe ich geschaut. Ne? Da habe ich mir gedacht, schau, hallo, jetzt haben die sogar erkannt, dass ich nicht immer überspitze. Und ja, der Aschermittwoch, ja. Das ist heute eine Faschingsveranstaltung, da haben wir
aber
immer überspitzt.
Herr Strache, ich meine...
Ist der Fasching schon vorbei im Aschermittwoch?
Ja, aber bei uns ist der Brauch und die Tradition halt der, dass wir heute den Aschermittwoch auch dazu nützen. Und den haben wir heute nach Ried gebracht vor vielen Jahren und der hat eine freiheitliche Tradition.
Was war denn eigentlich schon immer Medienstrategie von Herbert Kickl? Dass man mit uns spricht oder nicht mit uns spricht. Sie haben dann wieder ein bisschen gern geredet. Welche Rolle hat der da gespielt?
Er hat, glaube ich, erfunden, und das hat er auch einmal relativ offenherzig geschildert, nämlich schon sehr, sehr bald ein Parallelmedium-Imperium aufzubauen. Anfang sehr belächelt worden. So quasi, was will er jetzt? Manche von diesen Medien gibt's auch nicht mehr. Aber es ist ihm schon gelungen. Also mit dann allen möglichen, sei es jetzt auf Facebook, sei es mit FPÖ.tv etc. etc. Und da war er in Österreich der Erste. Nicht ohne Grund hat die FPÖ ja dann auch begonnen, für AfD und andere Schulungen zu machen. Wie baut man sich quasi sein eigenes Imperium? Mittlerweile haben das viele andere Parteien kopiert, haben auch ihre eigenen eigenen Podcast und so weiter und so weiter. Und das merkt man jetzt schon, jetzt auch auf Telegram etc. etc. Die FPÖ kommuniziert abseits der klassischen Medien, weil sie auch so die Menschen erreicht. Und damit, das ist natürlich was völlig anderes, wer jemals FPÖ-TV geschaut hat, wird merken, mit kritischem Journalismus hat das gar nichts zu tun.
Wollte ich dich jetzt fragen, ist das Journalismus oder was ist das?
Nein, das ist PR, aber das ist wie jede Partei PR macht und das ist PR.
Diese Tendenz, dass man, dass jede Gruppe, nicht nur politische Parteien, auch andere gesellschaftliche Gruppen, ihre Blase haben.
Zurzeit ist ja eigentlich der Prototyp dafür.
Wir sind ja nur ein klassisches Medium, wir drucken noch in der Druckerei.
Das finde ich fantastisch.
Ja. Nein, aber abgesehen davon, es hat jede Gruppe ihre Blase und das ist natürlich insofern gefährlich, weil die genügt. Ne? Sie sagen das völlig richtig, die FPÖ war da, und der Strache im Übrigen, ne, der glaube ich 700.000 Follower auf Facebook oder
fast
eine
Million.
Haben Sie die jetzt eigentlich wiedergekriegt?
Ja, aber warum? Ja. Weil man hat das Gefühl gehabt, das sehe ich jetzt subjektiv, also von der Freiheit Seite sagt, wir werden so schlecht behandelt, wir sind so arm, da machen wir unsere eigene Partie, wo wir die Leute erreichen. Ist natürlich relativ erfolgreich, aber es ist der Feind des Dialogs natürlich, weil man miteinander gar nicht mehr redet. Die kennt man nicht, das sind die Feindbilder. Also umgekehrt natürlich auch. Und man hat die eigene Blase, die eh reicht. Und das ist eine unselige Entwicklung, die natürlich mit dem Netz zu tun hat.
Ich glaube, sowohl als auch. Wir haben damals im Jahr 2008, 2009 mit der modernen Kommunikation begonnen, weil wir natürlich erkannt haben, du kannst dort abseits der veröffentlichten Meinung, abseits jetzt von Zensur, deine Positionen, deine Meinung ungefiltert weitergeben. Und den, den es interessiert, der schaut sich's an, der hört sich's an. Und das war natürlich dann auch ein neuer Zugang in der Politik. Und dann war auf der Facebook-Seite waren es 940.000 Follower, glaube ich. Ja. Und daraufhin haben wir dann auch den Medienbereich ausgebaut, ob das jetzt FPÖ-TV war, und ob so das weiter, andere nahestehende Online-Magazine waren. Und haben da versucht, sozusagen natürlich unsere Position, unsere Meinungen, unsere Themen zu platzieren, die ja an im Profil nicht wirklich zu lesen waren, sondern halt die andere Seite.
Naja. Nein, wir sind halt auch keine Veröffentlichung.
Genau, also ihr habt ja nicht Organ über unser Parteiprogramm berichtet, also haben wir es selber machen müssen.
Natürlich haben wir über das Parteiprogramm berichtet.
Und dann habt ihr euch aufgeregt, dass wir so erfolgreich sind. Ne? Aber nein, es ist ja gut. Es soll ja das eine das andere nicht ausschließen. Man hat einen eigenen modernen Kommunikationsbereich, der erfolgreich angenommen wird, aber gleichzeitig soll man auch mit der Medienlandschaft genauso korrekt im Diskurs weiter auch miteinander umgehen. Das finde ich schade, wenn das heute nicht gelebt wird. Und ja.
So, ich möchte das wissen, weil das beantwortet einem eh nie und wir versuchen es zu recherchieren. Wie viel Geld buttert die FPÖ in dieses selbstgebaute Medienhaus? So ungefähr prozentuell.
Das ist unterschiedlich, ja, weil alleine, wenn man eine einzige Facebook-Seite hat und die laufend bewirbt, na, dann kann das diese eine Facebook-Seite monatlich in mehrere zigtausend Euro gehen, ja, wo du sozusagen dort auch die Bewerbung schaltest, damit du einerseits natürlich User draufbringst und auch Follower draufbringst und dann kannst du über Jahre von null bis zu über 900.000 Menschen dort gewinnen und aufbauen und erreichen. Das ist jetzt ein Segment und dann gibt's natürlich das professionelle FPÖ-TV-Segment. Das ist ja wie eine TV-Anstalt, eine eigene, die halt durch die Bundesländer fährt.
Das Paralleluniversum ist schon dort.
Aber nicht? Du hast eine Regie, du fährst herum, du filmst bei Veranstaltungen, du interviewst Menschen, Funktionäre, du schneidest das zusammen, dahinter steckt schon ein ziemlicher Aufwand und das wird halt dann geteilt.
Die anderen TV-Anstalten berichten halt nicht nur über die FPÖ, also da ist FPÖ-TV schon eigens.
Deshalb ist es ja gut, dass es das gibt und das war ja die Lehre daraus, dass man die eigenen Botschaften, Meinungen und Themen damit transportieren kann. Und im Übrigen, wir haben keine Zwangsmitgliedsbeiträge bei FPÖ-TV.
Naja, entschuldigen Sie bitte.
Nein, Moment.
Also die Parteienförderung, von denen Sie das finanzieren, ist Steuergeld.
Das ist das, was der Wähler sozusagen definiert durch die Stimmabgabe, ja.
Na, das ist das, was die Parteien definieren, wie viel Geld sie bekommen. Aber unabhängig davon, das hat sich schon geändert, auch zu Ihrer Zeit. Also Sie haben Interviews gegeben, Sie standen zur Verfügung. Die jetzige FPÖ-Spitze macht sich sehr rar, kommuniziert viel ausschließlicher über die eigenen Medien. Damit ist sie nicht ganz alleine. Also auch andere Parteien stellen sich lieber ihren eigenen Kanälen. Aber die FPÖ ist da schon besonders. Also Herbert Kickl war sehr lang abgetaucht, hat sich sehr lang einfach nicht mehr gezeigt in der Öffentlichkeit. Das hat sich schon verändert, weil dass man permanent auftritt, Pressekonferenzen gibt, also diese traditionellen Art der Öffentlichkeit, das hat sich schon verändert.
Hat sich vieles verschoben, ja. Und natürlich, irgendwo kann man es auch vielleicht nachvollziehen oder verstehen, wenn du permanent, und jetzt überspitzt sich, angepinkelt wirst, provoziert wirst, deine Meinung eh nicht gehört wird. Und das
aber
Wort,
so ein Opfer
das
sind
Wort,
Sie doch gar
nein,
nicht.
Nein, nicht ich. Ich weiß ja nicht. Das Wort im Mund umgedreht wird, dann verstehe ich, dass mein Nachfolger sagt, Tobi, ist notwendig.
Das tue ich mir nicht an. Es gibt nur eine Motivation, der Erfolg. Wenn Sie erfolgreich sind damit, dann sagen Sie, ja, machen wir.
Ja. Aber das kann er sich,
jede Partei sagt das.
Das kann er sich natürlich, Sie haben ja völlig recht, nimmt Ihnen ja, ist ja im Namen Ihnen. Und auch wie Herbert Kickl kommuniziert als FPÖ-Obmann. Vielleicht ist das aber auch ein Grund, warum er Bundeskanzler wurde, weil
das
als Bundeskanzler hätte er sich schon einer Öffentlichkeit stellen müssen. Da reicht es dann nicht, dass er sich bei irgendeiner Kollegin, bei einem Kollegen, die gleichzeitig auch Abgeordnete im Club ist, hinstellt und auf seinem YouTube-Channel ein Interview gibt, sondern als Bundeskanzler hätte er sich natürlich dem ORF stellen müssen, er hätte sich dem Privatsender stellen müssen, er hätte sich den Printmedien stellen müssen, außer er kann nicht im Schneckenhaus sich verkriechen. Und ich glaube, vielleicht war das irgendwo hinten im Unbewusstsein auch ein Grund, warum er nicht Kanzler wurde, auch wenn Sie mir jetzt gleich wieder vorwerfen, ich bin der Chefpsychologe des Herbert Kickl. Also, das ist ja das Absurde, das ist ja wirklich die Ironie bei Herbert Kickl, dass er natürlich ein talentierter politischer Kommunikator ist, für andere wie für Sie erfolgreich politische Kommunikationsstrategien entworfen hat, aber selber eigentlich nicht kommunizieren will mit der Welt da draußen, glaub, mit seiner Welt schon.
Ich glaube, was Kommunikationsstrategie betrifft, da schätzen Sie ihn falsch ein. Er war immer ein Marketing- und Kommunikationsprofi in der Werbung, in der Zuspitzung, in der alles was mit Plakatkampagnen zu tun gehabt hat. In der Regel hat er nicht die Reden für den Jörg Haider geschrieben und auch nicht für mich. Das waren andere, die da Bausteine geliefert haben, wie ein Karl-Heinz Grünstädtl etc.
Also, er hat die Bonbons, er hat die Sage geliefert.
Da gibt es auch immer so ein Framing, das gesetzt wird. Ja. Da hat einer für den Haider die Reden geschrieben und für den Strache, das ist ein Blödsinn. Ja. Faktum ist, ja, wenn es um Zuspitzung der Kampagnisierungen gegangen ist, ja, darauf war er spezialisiert und da hat er dann diese berühmten Plakatreime und andere Zuspitzungen auch geliefert. Ja.
Das heißt, er ist ein Marketing-Experte.
Er ist sicherlich eigentlich ein Marketing-Experte und was das Marketing betrifft, weiß er ganz genau, wie die Medien reagieren, wie ein Pavloscher Reflex, weiß er, da gibt es eine Provokation, die gesetzt wird und die springen alle drauf, ne, auf den Knochen.
Jetzt. Und mag alles stimmen, aber das Blöde ist nur, der ist in der Kanzlerfrage vorne, der ist in den Meinungsumfragen vorne, da kann man jetzt psychologisieren wie Sie oder auch nicht, oder du hast deiner
Meinung. Er hat die demokratische Legitimation.
Ist eh klar. Aber er ist komischerweise nicht Kanzler, obwohl er in der
komischerweise, wenn die ÖVP sagt, wir wollen mit euch nicht zusammenarbeiten, naja, dann gibt es keinen Partner, die absolute hat er nicht. Ne? Aber schauen wir das nächste Mal an, wohin die Reise gehen wird, wenn, ich sage, die Parteien sagen, es interessieren uns Wahlergebnisse nicht, es interessiert uns nicht, wenn die FPÖ bei, weiß ich nicht, 35-36% liegt, wir hängen uns trotzdem alle gegen sie ein. Das wird auf Dauer für die Demokratie nicht gut sein und auch für die weitere Entwicklung des Landes nicht gut sein.
Ich muss jetzt schon auch zu Ihren alternativen Fakten die Fakten aufdecken. Er hätte es machen können. Die ÖVP ist in seiner Falle gesessen. Er hätte nur verzichten müssen aufs Innenministerium. Er hat dann taktisch, der große Stratege, zum Schluss versagt. Er hat es wirklich versemmelt. Er hätte Bundeskanzler werden können. Ja. Also natürlich, dass die ÖVP dann einmal erkannt hat, Moment, wo sind wir da hineingeraten? Eben gerade aufgrund seiner Verhandlungstaktik, ne? Weil er sich in Europa, der Europafrage so festgelegt hat. Ich meine, wie Sie sagen, ich gebe Ihnen recht, ne? Er hatte keine absolute Mehrheit, nur er selber hat das offenbar nicht ganz erfasst. Aber er hatte die Chance, dieses Fenster geht einmal auf.
Ich glaube, man muss das Ganze auch dort differenziert sehen. Ja. Er hat den Regierungsverhandlungsauftrag ja nicht von Beginn an bekommen, sondern erst nachdem die ersten Gespräche gescheitert sind. Dann hat er ihn bekommen, dann hat er relativ rasch versucht, es waren ja 4 Wochen nur Verhandlung mit der ÖVP, sehr klar, die Schwerpunktthemen, für die er zur stärksten Kraft gewählt worden ist, in den Vordergrund der Verhandlungen gerückt, hat sehr rasch erkannt, die ÖVP will bei diesen entscheidenden Punkten gar nicht mitgehen. Und die Ministerienfrage war ja in Wahrheit dann nur ein vorgeschobenes Argument. Kanzlerschaft war klar, hätte der Stärkste haben müssen. Und dann war der Streit, kriegt die stärkste Partei das Finanzministerium oder das Innenministerium. Die ÖVP wollte beides nicht abtreten. So, und dann hat man relativ rasch erkannt, das bringt nichts. Ich sehe einen einzigen Fehler, den er gemacht hat. Er hätte es aufzeigen müssen, hätte sagen müssen, die ÖVP will nicht, die torpediert das. Aber ich verhandle weiter und die ÖVP soll zurücklegen. Und er hätte es nicht selber zurücklegen dürfen. Das ist die einzige Kritik, die ich habe. Aber die ÖVP hat ihn natürlich versucht, auflaufen zu lassen. Und das muss man schon festhalten.
Ja, aber das ist dann Verhandlungsgeschick. Das kann offenbar, er mag ein Marketing-Genie sein oder ein Zuspitzer vor dem Herrn, aber dann das Verhandlungsgeschick, ja, daran mangelt es ihm.
Das mögen Sie jetzt als sein Versagen sehen. Die Bürger, die Wähler sehen es offenbar
ganz was anderes
natürlich. Aber nicht so. Ja, aber das ist wesentlich, nicht was Sie und ich meinen, sondern was der Wähler meint.
Ich maße mir auch nicht an, dass meine Meinung da für die Wähler maßgebend ist, aber in diesen 3 Wochen, da wäre aus seiner Sicht mehr möglich gewesen.
Ich habe das ja erzählt. Schauen Sie, ich habe erlebt, wie der Haider, wie er Landeshauptmann in Kärnten geworden ist, mit der ÖVP verhandelt hat. Da war der Zernato, ne? Und da hat der Haider natürlich gesagt, ihr könnt alles haben, ne, zu den Schwarzen. Finanz, Wirtschaft, alles. Nur ich bin der Landeshauptmann. Ne. Das hätte natürlich Kickler sagen können. Ihr könnt alles haben, nur ich bin der Bundeskanzler. Allerdings hat der österreichische Bundeskanzler keine Richtlinienkompetenz, anders wie in Deutschland. Ne. Und er wäre natürlich Gefahr gelaufen, ein Frühstücksdirektor zu sein. Und als schwarze Marionette, das wollte er halt nicht. Ne. Und wie gesagt, die Wähler, vor allem das FPÖ-Potenzial, scheint ihm das nicht übel zu nehmen.
Und das muss man auch festhalten. Ich meine, wenn du den Kanzler bekommst, ohne irgendetwas inhaltlich durchgesetzt zu haben, wird da jeder sagen, na, dem ging es nur um die Position, den jage ich das nächste Mal mit dem Nasenfetzen davon. Und so gesehen hat er hier aus seiner Position richtig gehandelt. Weil wenn Verantwortung übernehmen, dann muss er auch inhaltlich in einer Regierungskoalition die entscheidenden Punkte umsetzen können, für die er gewählt wurde.
Der Herbert wird gerührt sein, dass du sein Hauptverteidiger
bist. Ja, ich wundere mich ehrlicherweise auch gerade.
Hat er Ihnen ein Amt versprochen? Nein, Innenminister.
Gut, kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Medienthema, obwohl ich mich stundenlang über Herbert Kickl unterhalten könnte. Hier im Saal haben wahrscheinlich relativ viele Leute das Ibiza-Video mindestens einmal gesehen. Herr Strache, Sie haben dort gesagt, Sie wollen eine Medienlandschaft ähnlich wie der Orban aufbauen. Was heißt denn das, dass am Ende freie und unabhängige Medien wie Profil nicht mehr unabhängig und frei sein sollten?
Nein, was ich dort im besoffenen Zustand gesagt habe, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Ich habe das dann selbst Jahre später auf dieser... Jahre später habe ich dann irgendwann einmal die Gelegenheit gehabt, diese Stunden mir ansehen zu dürfen. Ja, also Faktum ist, wir haben natürlich eine Medienlandschaft in Ungarn, die zu gewissen Teilen aus, wenn man so will, konservativen Unternehmerkreisen durchaus da oder dort
gesteuert wird,
mit Beteiligungen ausgestaltet ist, wie das teilweise in Österreich der Fall ist. Ne? Ich möchte trotzdem noch einmal in Erinnerung rufen, die Kurier- und Raiffeisen-Beteiligung, wo man ÖVP-Mitgliedschaft gezahlt hat, ist einfach Faktum. Da kann man jetzt sagen, was man will, und da kann man die Frage stellen, ist das jetzt gewährleistet, dass die Redaktion unabhängig berichten ist darf, es? Oder darf sie nicht über alles berichten?
Über so, alles.
Die Frage kann man kritisch stellen.
Aber da kann ich gleich beantworten.
Der Geruch ist da. Sie kommen da nicht dran. Der Geruch ist da.
Gut.
Wir haben das Gleiche beim österreichischen Rundfunk, ja, der in der Volksmeinung als Rotfunk definiert wird. Ne?
Jetzt fangen Sie aber schon an.
Wir haben eine Personalvertretungswahl im ORF, wo 75-80% Rot-Grün wählen. Na, entspricht es dem Querschnitt der Bevölkerung? Nein. Das heißt, es gibt eine klare ideologisierte Schieflage der Personalbesetzungen. So, über das muss man reden können. Das heißt, wir haben Medienstrukturen, wo man durchaus sagen kann, das riecht manchmal nach einer gewissen Seite. Ja,
aber so. Sie sind doch sowieso der Meinung, dass alles links von Ihnen ist tatsächlich ein irrsinnig viel Platz.
Ich hätte gerne einmal ein Medium gehabt, wo die Freiheitliche Partei einmal grundsätzlich nicht automatisiert negativ behandelt wird.
Und wieso sind Sie so ein Opfer?
Nicht ein Opfer. Wer ist ein Opfer? Sie gerieren sich jetzt als Opfer.
Ja? Nein, gar nicht. Sie sagen dauernd, alles sind nur gemein zu Ihnen. So
nein, das sage ich auch nicht. Sondern ich sage, es gibt durchaus einen Geruch der Medienlandschaft, der eine gewisse ideologische linke Schlagseite hat. Ja, und ich meine, das kennen ja die Leute. Und das führt ja auch dazu, dass viele sich ja abwenden auch von den Medienlandschaften.
Liebe Eva, dann fragen wir hier diejenige, die jetzt im ORF arbeitet. So lange machst du es noch nicht. Aber wie oft hast du die FPÖ gebeten zu kommen, was zu sagen, eingeladen, sich dort sozusagen einer Diskussion zu stellen. Und wie oft sozusagen wurde später über die Berichterstattung gemeckert, obwohl man vorher, weil das macht man ja beim ORF besonders gern, weil das ist ja der Hauptfeind, wie viel OTS musstest du abwehren, wie ist das dort? Hat man da das Gefühl, es gibt einen Dialog oder man versucht sich einzubringen als FPÖ, damit man Dinge, die man vielleicht anders sieht, klarstellen könnte?
Zuerst sage ich noch was anderes. Herr Strache, Sie haben ganz offensichtlich das Gefühl, Sie sind da sowas wie die verfolgte Unschuld.
Nicht ich, die FPÖ, bin ja heute nicht mehr
Herr Strache,
ich sehe es ja bei der FPÖ.
Herr Strache, wenn es Ihnen was ausmachen wird in einer Diskussion, ist meistens so, dass mehrere Leute reden und nicht immer nur eine Person. Und ich habe in all meiner Zeit das Profil jetzt nie eine Geschichte gehabt, die ich nie schreiben durfte. Also dieses Mysterium, dass da Eigentümer anrufen und sich bestellen, na, die Woche schreibt bitte das und das und das. Und das Profil sagt, ja gut, jawohl, machen wir. Völliger Humbug. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich kann Sie auch beruhigen. Ich habe Kanzler erlebt von der SPÖ und von der ÖVP in meiner Zeit als Profil. Und alle haben sich vom Profil verfolgt gefühlt. Der Grund dafür ist, dass auch das steht im Grund, Gründungsdokument vom Profil von Oskar Bronner, das Profil kritisch ist gegenüber den Mächtigen. Und je nachdem, wer gerade an der Macht ist, das ist in Österreich manchmal ein bisschen ungewöhnlich. Österreich gilt ja nicht ohne Grund als Boulevarddemokratie, wie Fritz Blassheimer so schön gesagt hat. Und da tritt man manchmal nach unten. Profil ist irgendwie stolz darauf, das umgekehrt zu machen. Und je mehr Macht jemand hat, desto mehr zu kontrollieren, weil erst Macht die Möglichkeit zum Missbrauch überhaupt gibt. Und ich habe aber deine Frage nicht vergessen, Anna. Selbstverständlich, und ich führe auch Listen darüber, ich bin jetzt noch nicht so lang beim ORF, sondern erst seit Mitte März, ich führe Listen darüber, wie oft wir Vertreter, Vertreterinnen der FPÖ einladen, wie oft wir anfragen, dass sie in Sendungen kommen, weil natürlich hat die stimmenstärkste Partei ein Recht auch gehört zu werden. Die Lust dazu ist eher enden wollend. Aber das hält uns natürlich nicht von Berichterstattung ab. Wir fragen an, wenn sie nicht kommen will, fair enough, dann wird sie halt mit der Berichterstattung auch leben müssen. Und selbstverständlich gibt es schon eine eingerissene und stärker gewordene Tradition in der FPÖ, dass man zuerst nicht kommt und sich danach beschwert. Wenn sie das für richtig hält, das ist quasi ihr Bier und ihre Sache. Aber ich finde es ein bisschen unsportlich, zuerst nicht zu kommen und sich dann wahnsinnig aufzuregen. Aber sie soll es halten, wie sie will.
Gernot, ich würde dich noch bitten, was zur Unabhängigkeit. Gernot ist nämlich auch Redakteursrat, also der schützt die ganze Redaktion vor Zugriffen auch von meiner Seite. Also es gibt sozusagen nicht nur gegenüber zwischen Eigentümern und Chefredaktion eine Schranke, sondern sollte es da die von Ihnen behauptete Beeinflussung geben, die es nicht kennt. Und wenn Sie mich ein bisschen kennen würden, würden Sie wissen, dass ich ein renitenter, unangenehmer Mensch sein kann.
Sondern das kann ich bestätigen.
Sondern auch, es geht noch eine Ebene weiter. Also das wird auch der einzelne Redakteur davor geschützt, dass ich vielleicht einmal was bestelle, was ich nicht bestellen sollte.
Es gibt ein Statut. Jedes Medium, das auf sich hält, hat ein eigenes Statut. Das schützt die Unabhängigkeit der Redaktion, das festlegt, das kann man dann auch vor Gericht sogar bringen. Das schützt uns als Journalisten vor dem Herausgeber sogar, vor der Geschäftsführung, dass wir wirklich quasi nur das schreiben, was wir schreiben wollen. Da gibt es keine Befehlsausgabe. Und quasi der Beweis für den Journalisten ist auch hier das Archiv. Wir können dann gemeinsam nachher uns die APA gemeinsam anschauen oder ein paar Hefte anschauen, wie viel wir über Raiffeisen negativ berichtet haben. Das Profil war das erste Medium, das über die Raiffeisengeschäfte in Russland vor 10, 15 Jahren schon berichtet hat. Also wir haben seit, wie Sie wissen, ist Raiffeisen ja immer noch in Moskau investiert, die Raiffeisen International. Über das haben wir ständig berichtet. Also da gibt es überhaupt keine Loyalität gegenüber dem Hälfte-Eigentümer. Und Sie müssen sich jetzt auch langsam entscheiden, ob wir jetzt ein Raiffeisen-Bladl sind oder ob wir ein linkes Bladl sind.
Ja, oder ist das eher alles
durcheinander. Die ÖVP hat immer glaubt, wir sind Rote, weil wir sind komplett links, Kryptokommunisten. Die SPÖ glaubt, wir sind schwarz, weil von Raiffeisen. Die einzigen Grünen, die glauben, wir sind gleichförmig, wir werden alle Grüne. Umso schmerzvoller ist dann die Erkenntnis, dass das Profil auch die Grünen kritisiert. Und bei den NEOS ist es genauso. Ich möchte nicht sagen, wer diese Woche bei uns angerufen hat und sich beschwert hat.
Ja, dann ist die Welt ja in Ordnung.
Aus unserer Sicht.
Super, die
aus unserer Sicht ist
danke,
es in Ordnung.
Herr Strache, Sie haben ja gern von Systemmedien gesprochen, aber wenn man sich's anschaut, also zu den Boulevardmedien haben Sie eigentlich relativ lange eine sehr gute Beziehung gehabt. Und da haben Sie sogar einmal einen Journalisten gelobt. Es ist Richard Schmidt, der früher bei der Krone war und dann bei der Heute und dann bei Express und jetzt hat er schon wieder irgendeinen neuen Job, einen Online-Blog, der Russland- und Ungarn-freundlich ist. Und Sie haben da so diesen einen Satz gesagt, der in unserer Branche so ein geflügeltes Ding geworden ist. Sie haben es nicht genau so gesagt, aber alle Journalisten sind Huren außer Richie Schmidt. Das ist so ein bisschen was, was man sich in unserer Branche steht. Ja. Was gefällt Ihnen denn an diesem Richard Schmidt so?
Also, ich muss mich einmal bei allen Huren entschuldigen. Ja, weil da habe ich Ihnen Unrecht getan, das muss ich ganz offen sagen. Also das einmal grundsätzlich, auch bei den Journalisten muss ich mich entschuldigen für den Vergleich, ja. Habe ich schon öfters getan. Ja, ja, ich habe damals da ein paar Journalisten im Kopf gehabt, wie ich das gesagt habe. Ja. Muss ich ganz offen sein, möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber bitte unter anderem ist der auch sozusagen gerade in einer Medienklage mit mir verhaftet. Ja. Aber
Sie meinen den
Schneebunzer? Das meine ich jetzt nicht. Ne.
Da, Sie haben ja einen auf den
Schneebunzer bezeichnet. Aber ja, den Richard Schmidt habe ich damals positiv erwähnt, wo ich gesagt habe, es gibt auch anständige Journalisten, den Richard Schmidt, weil ich das damals so empfunden habe, weil der immer mit allen politischen Couleurs eigentlich offen gesprochen hat, ob das der Peter Pilz war, ob das der Chap war, ob das ich war, alle politischen Lager hat der kontaktiert, mit allen die Gespräche geführt und auch immer dann auch korrekt berichtet, muss ich sagen. Ja. So, das habe ich erwähnt damals, ja, und es war ein Schwachsinn, alle pauschal so zu bezeichnen, zu beschimpfen. Und da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ja. Aber ja, leider, wenn man glaubt, vermeintlich privat zu sein, noch dazu besoffen ist, dann redet man viel Blödsinn, ja, wenn die Nacht lang ist. Und da möchte nicht jeder heimlich aufgenommen werden.
Aber was ist jetzt so super an Richie Schmidt?
Damals habe ich gesagt, was heute super ist, weiß ich nicht, wir haben keinen Kontakt zueinander, eher auch auf der Gerichtsebene, sondern wir haben damals die Situation gehabt und da habe ich ja das erlebt, dass er mit Peter Pilz, mit mir, mit allen politischen Couleurs damals immer regelmäßig nachgefragt hat und dann alle korrekt zitiert hat und das habe ich sehr geschätzt von der journalistischen Arbeit und habe den dort als ein positives Beispiel eines Journalisten bezeichnet, da war er für die Krone tätig und das habe ich herausgestrichen, das war es, mehr nicht.
Und Sie wollten ja auch mit ihm ein Medium gründen, wollten Sie auch Journalist werden? Ich sag's gleich, wir würden Sie nicht als solchen in unsere Rege aufnehmen.
Das glaube ich Ihnen, ja, das glaube ich. Ich bin ja Journalist.
Wir tun's auch nicht
ich
mit.
Ich bin ja Journalist, weil Nein. Ich darf ja für Wochenmagazine oder ja Wochenmagazine Kolumnen schreiben, oder zumindest darf ich Kolumnen schreiben, ja, und da dort auch Berichterstattung machen. Das ist ja angenehm.
Oder? Wie? Meinungsartikel würden Sie
Meinungsartikel. Meinungskolumnen, ja, genau, Meinungskolumnen. Na, was war die Frage? Ja, na, er wollte dann, nein, genau, er ist dann nach meinem Rücktritt ja von der Kronenzeitung gekündigt worden.
Ne? Ja, ob Sie Journalist werden wollen? Und
nein, das ist angesprochen worden, die Causa damals. Und damals wollte er ein Online-Medium gründen. Das war ja dann dieser Express, ne, wo er Mitgründer war und in der Zwischenzeit nicht mehr dabei ist. Ja. Ist ja redlich und normal, da ist ja nichts Böses dabei, weil es gibt ja überall auch medienpolitische Nischen. Ja. Und ich wollte jetzt kein Medium gründen, sondern ja, wenn interessiert es mich da, dort Kolumnen zu schreiben, das mache ich. Und das finde ich schon interessant, ja. Und so gesehen ist es einmal schön, auf der anderen Seite zu stehen. Ne?
Sie sind noch nie geklagt worden, oder, für Ihre Kolumnen?
Für meine Kolumnen bin ich noch nicht geklagt worden. Schau, wie anständig ich schreibe.
Nein. Aber das liest sie keiner, kann ich sagen, oder?
An alle Haushalte gehen, da wird es schon ein paar geben.
Also gut, wir haben zuerst gelernt, Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Und ich verstehe es. Spesenaffäre, Ibiza-Video, Wehrsportübungen, ist alles unangenehm, wenn man das in der Zeitung liest. Aber Herr Mölzer, wenn Sie dann lesen.
Ja.
Aufwachen, bitte. Das ist auch, dass wir auch über Affären rund um Sebastian Kurz berichten, die Silberstein-Affäre, alle diese Dinge.
Nein, ist es wirklich nicht, dass alles uninteressant wäre, was im Profil steht. Das ist ja eh klar. Sehe alles verdienstvoll und gut. Schauen Sie, wir
lesen sollten, Sie uns überhaupt? Nein, haben Sie ein Abo?
Bisweilen.
Haben Sie ein Abo?
Bitte, wenn Sie mal ein gratis schicken, dann vielleicht schon. Aber abgesehen davon, um das geht es ja nicht. Schauen Sie, wir sollten überhaupt nicht so manichäisch in Schwarz-Weiß. Natürlich ist vieles, was Profil macht, auch aus unserer Sicht verdienstvoll und interessant zumindest. Muss ja nicht alles gut sein, es kann ja interessant sein, reicht ja für ein Medium. Ne? Aber und genauso sollten Sie in der Lage sein, es ist nicht alles schlecht, was die FPÖ gemacht hat im Laufe dieser Jahrzehnte, auch für das Land und, und. Ne? Und das ist halt das. Schauen Sie, wir sind alles Österreicher und wir müssen schauen, dass hier dieses Land, was weitergeht, das betrifft die Parteien, aber auch Medien. Ne? Und so gesehen, endlich einmal die Feindbilder ein bisschen abbauen, das wäre ganz gut.
Eva, du warst damals im Jahr 2017 Innenpolitikchefin vom Profil und vielleicht erinnerst du dich noch ganz gut daran, dass das FPÖ-nahe Medium unzensuriert die langjährige Profiljournalistin Christa Zöchling angefeindet hat. Und da hat es auch ganz grausliche, übelste Hasskommentare darunter gegeben, die ich nicht wiedergebe. Ich sage nur so viel, das Wort Gaskammer kam auch vor. Die meisten Politiker sind nicht unbedingt große Freunde von Journalisten. Das kann man, glaube ich, so konstatieren. Aber hast du in deiner Karriere jemals erlebt, dass auch andere Parteien Journalisten so auf diesem Niveau angefeindet haben?
Nein, habe ich nicht, weil dass jetzt viele Politiker, Politikerinnen jetzt nicht gerne von kritischem Journalismus behelligt werden, sondern eher lieber PR-Artikel haben, gut und schön. Das, worüber du jetzt redest, Anna, das war aber eine völlig andere Eskalationsstufe. Das habe ich nie vorher und nie nachher erlebt und das war...
Mikro bitte.
Das Mikro passt. Ja.
Geht's jetzt wieder?
Ich glaube, hinhalten. Das Mikro oben hinhalten. Ja.
Geht's jetzt noch wieder? Na, das ist ausgegangen. Mhm.
Vielleicht kann wer vom Ton kommen, bitte.
Ich versuche jetzt einmal sehr laut zu reden. Das war schon ein Niveau, das es nie vorher und nie nachher gab, weil das war unterirdisch. Wir wollen das alle nicht zitieren, was damals über die Kollegin Christa Zöchling gemacht wurde. Sie hatte teils auch Personenschutz. Das war eine ganz klare Kampagne und das war wirklich, wirklich auf einem Niveau, wie man es auch nie erleben möchte.
Aber das waren jetzt nicht die FPÖ, das waren
Poster,
User. Das
schon,
muss man schon bitte,
weil
ich möchte nicht wissen, was beim Standard
nein,
oder sonst
also
für
rein,
User
nein,
was schreiben.
Rein rechtlich ist es so gesehen, dass jedes Medium ja, klar, für Kommentare ja. auch verantwortlich ja, ist. Das ist einfach so.
Aber da haben Sie völlig recht. Solche Dinge sind natürlich überhaupt nicht zu verantworten und können natürlich sofort verfolgt und gelöscht und. Nur ich sage Ihnen eins, was der Heinz-Christian Strache sagt. Wenn ich also gewisse Berichte in den einen oder anderen eher linksorientierten Medien lese, wo ich dann die Postings lese, ne? Da ist Nazi, Faschist, Rassist das Mindeste, ne? Was dann gesagt
wird. Ich glaube nicht, ist dass Nazi, Faschist wo stehen kann, ohne dass es medienrechtlich
gibt. Klage.
Mein Gott, nein. Ja, ja, wenn jeder von uns ständig klagen würde. Ne? Das glauben Sie oft. Na, bitte.
Glauben Sie mir,
nicht als Politiker,
von 100%, ja, wenn es viel hergeht, werden 1% geklagt. Ja. Das ist nicht
also
viel.
Auf jeden Fall.
Aber wenn... Ja. Und wenn, schauen Sie, nein, wir tun ja da so herumblödeln, gehen wir mal zur Ernsthaftigkeit über. Wenn Sie kriegen eine Morddrohung, dass Ihr Kind ermordet wird, ja, oder auf ein Attentat auf 4 Kinder vorbereitet wird, wenn Sie das und das nicht tun, ja, das ist ja in meinen 14 Jahren und danach immer wieder passiert. Ja. Du bist in einer Situation, wo du erlebst, du wirst ja hingestellt, teilweise liest du Sachen, wo du sagst, ein Wahnsinn, da hätte ich Angst vor mir selber, was die Medien schreiben. Ja? Ja? Zum Glück bin ich nicht so, aber das weiß ich. Aber manche lesen das und denken sich, das ist ein Irrer, ein Gefährlicher und kommen vielleicht auf wahnsinnige Ideen.
Ja? Darum muss man aber unterscheiden, es gibt ja nicht die Medien. Ja. Sie werden sowas bei uns nicht finden. Sie werden die private Situation von Spitzenpolitikern, wo dann der Staatsschutz, auch gerade bei Ihnen, Sie werden auch eine gefährdete Persönlichkeit, der Herbert Kickl ist gefährdet, natürlich, das ist ein unglaublicher Einschnitt ins persönliche Leben.
Der Staatsschutz
Leben.
War nach meinem Rücktritt bei allen Morddrohungen nicht mehr da. Bei keiner einzigen, nicht mehr da. Er hat bei jeder Morddrohung, die ich schriftlich gehabt habe, hat er gesagt, braucht man nicht ernst nehmen. Super. Das, so, und damit lernst du mal leben.
Gut, aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch, weil das ist jeder Bürger, der wohin geht und das anzeigt und war sagt, ich brauche Schuss.
Das ist ja Versäumnis. Dem muss man dann auch nachgehen.
Ne? Aber Herr Bauer, Sie können sich ja auch nicht dagegen wehren, wenn irgendwelche Wahnsinnigen einen Irrsinn posten. Sie werden das löschen.
Natürlich,
wir
müssen das, aber muss
prinzipiell
kuratiert werden.
Ist das natürlich. Genauso bei Profil möglich und ich verwende wichtige Körperteile, dass das auch hin und wieder vorkommt, dass irgendwelche Wahnsinnigen Wahnsinn posten.
Ne? Ja, natürlich, aber das muss
man. Und da sollten wir dann alle, und da sind wir jetzt, glaube ich, hoffentlich bei der großen Gemeinsamkeit, alles, was mit Gewalt zu tun hat, das muss gemeinsam, da müssen wir gemeinsam auch einen Beitrag leisten, diese Spaltung, diese hetzerische Ebene zu überwinden. Weil die natürlich auch, es wird gelacht. Also ich habe in meiner gesamten politischen Karriere nicht gesagt, der Mensch X gehört, ich weiß nicht wohin, sondern ich habe immer allgemein politische Positionen vertreten und nie Menschen versucht, unter der Gürtellinie irgendwo persönlich anzugreifen oder irgendwie persönlich untergriffig zu sein.
Es ist natürlich mein Langzeitgedächtnis so schlecht, dass ich aus Reden oder Ähnlichem zitieren könnte, aber insgesamt ist mir schon der Eindruck geblieben, dass sie eher ein äußerst feuriger Redner waren, als der so der Verbinder war. Ja. Gut, wenn es um uns Journalisten geht, vielleicht noch eines. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es an sich nicht gesund ist, wenn wir uns zu gut verstehen.
Es könnte besser sein, ne? Das Verstehen, ne?
Das Verstehen könnte besser sein. Ein Respekt ist auf jeden Fall wichtig. Eine Verhaberung, was anderes.
Das ist fehl am Platz.
Auch das gibt es immer wieder. Vielleicht da noch ein paar Worte auch von euch. Also ich würde es in meiner Redaktion nicht dulden, wenn ich drauf komme, dass...
Liebe Frau Chefredakteurin, wenn man als Außenseiter zum Beispiel hin und wieder nach Wien kommt, beispielsweise in Wahlabenden, in der Medienzentrum in der Hofburg oder was weiß ich, Bundespräsidentenwahl oder Nationalwahl.
Ja, das sind Journalisten
und,
dort.
Wo ich sonst in dieser Blase nicht bin. Und dann sieht, wer alles per Du ist miteinander und Bussi, Bussi. Dann kann man sagen, also, dass da die Medien in Wien und mit der Politik, mit der etablierten Politik sehr wohl, sehr tief verharrt
sind. Gernot, mit wem bist du per Bussi, Bussi?
Nicht mit dem...
Herr Strache, nicht,
nein. Sie werden auch meine ehemalige Chefin Eva Linsinger nie gesehen haben bei solchen Dingen. Diese Verhaberung, das war natürlich einmal, das gab's, da bin ich ganz bei Ihnen, aber das gibt's bei Jüngeren und auch schon bei meiner Generation, das gibt's so nicht mehr. Teilweise auch deswegen, weil es Parteizeitungen schon nicht mehr gibt, weil da schon ein anderes Bewusstsein da ist und da gibt's schon auch die Selbstkontrolle, ne, von anderen Medien. Da schaut uns ja nicht nur der Andreas Mölzer zu, sondern auch alle anderen Kollegen würden das hier registrieren. Also genau wie Anna sagt, also da braucht man einen gesunden Abstand, eine Äquidistanz zu allen Parteien und fürs Profil beanspruche ich schon, dass wir eine wirkliche Äquidistanz, aber auch zu allen anderen Parteien. Also da gibt es nichts Bussi-Bussi
mit der SPÖ.
Also, wenn Sie mich hier erwischen mit Bussi-Bussi.
Eva, dich möchte ich schon noch fragen. Es ist ja auch ein bisschen ein Unterschied, ob man zum Beispiel ein Kulturjournalist ist. Der geht in ein wunderbares Theater wie dieses, schaut sich eine Aufführung an, schreibt was drüber. Als Innenpolitikjournalistin oder als Innenpolitikjournalist läuft das ja anders. Da ist man sehr viel auf vertrauliche Informationen angewiesen. Die gibt einem jetzt nicht jemand, wenn er einem nicht vertraut. Also wo ist da die scharfe Grenze? Wie zieht man das? Und was würdest du jüngeren, unerfahreneren Kolleginnen und Kollegen da mitgeben?
Also wie jetzt Kulturjournalismus läuft, kann ich wenig bis gar nichts davon sagen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es da durchaus auch Tendenzen bei manchen zur Verhaberung gegeben haben kann, aber egal, ich rede lieber über das, wo ich mich auskenne. Beim Politikjournalismus bin ich komplett der Meinung vom Gernot, da hat sich glücklicherweise etwas verändert und das ist schon etwas, was auch ein Verdienst, ein historisches Verdienst der FPÖ ist, dass sie diese Zweiteilung des Landes, die es ja gab in den 80er und 90er Jahren, eine Zweiteilung mit einer wenig Prozentpartei, die immer Gefahr lief, aus dem Parlament zu fliegen, dass sie die aufgebrochen hat und mit dem nicht Ende, aber mit der zumindest großen Schwächung dieses Proporzsystems ist natürlich auch die Verhaberung weniger worden, was ich sehr begrüßt habe. Ich habe immer damals den Vorteil gehabt, dass ich erstens nicht aus Wien kam, das heißt nie in, weiß ich nicht, ähnlichen Schulen etc. war wie manche Politiker etc. und dass ich das eine Frau war. Das war eine Außenseiterinnenposition, das heißt da nicht, dass jetzt Frauen die besseren Menschen waren, aber in manchen Zirkeln einfach nicht drinnen war. Jetzt ist das sehr anders. Es gibt größere soziale Kontrolle, es gibt Social Media Kontrolle, es gibt sonstige Kontrolle und das halte ich für super. Ich fand immer, es ist eine gute Woche, das fand ich beim Profil und das finde ich jetzt beim ORF-Report, wenn danach alle Parteien sauer sind, da denkt man, jawohl, jetzt haben wir kritisch berichtet, jetzt sind wir vielen auf die Zehen getreten und das ist für mich so eine Art Gradmesser, ja, wir sind allen gegenüber kritisch und so sollte kritischer Journalismus sein.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Meine Conclusio hier ist, wir werden alle keine Freunde mehr. Nicht, weil sie eine Partei vertreten, die wir unserer Meinung nach aus guten Gründen ab und an besonders kritisch beleuchtet haben oder weil wir uns in der Vergangenheit gegenseitig abgewatscht haben. Das muss man sportlich sehen und ich freue mich, dass das heute auch in dieser Diskussion gelungen ist. Sondern es geht einfach darum, dass Journalisten und Politiker ein natürliches Gegenüber darstellen sollten. Uns Medien, so verstehen wir es und ich hoffe, Sie auch, verstehen uns als Kontrolle der Mächtigen und auch damit Sie ein Korrektiv haben, um Ihre Arbeit machen zu können als Politiker. Es braucht nämlich jeder ein Korrektiv von Zeit zu Zeit, auch wir.
Wer korrigiert euch? Oder?
Das Medienrecht. Andere
das Medienrecht,
Kollegen, andere
solche schon, Diskussionen
die Zuschauer,
wie diese, die auch dazu dienen,
ja,
auszuloten, ob man noch richtig steht, ob das Framework noch passt, ob man Dinge richtig behandelt. Und ja, ich glaube, so sollte das in einer halbwegs entwickelten Demokratie sein, an der uns laut Blattlinie und Redakteurstatut irrsinnig gelegen ist. Ich hoffe Ihnen auch. Vielen Dank fürs Kommen. Ich danke Ihnen beiden ganz besonders, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Andere aus Ihrer Partei waren zu feig und haben das nicht gemacht. Dafür mein Respekt. Und vielleicht hören wir uns jetzt zusammen noch zwei Lieder von Oskar. Danke Ihnen.
Okay.